Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt habe ich hier einen Roman, der mit einer gewagten Frage losgeht. Das deutsche Parlament in die Luft sprengen? Diese Frage, die steht am Anfang des Romans Punktlandung von Ute Christine Krupp. Das ist ihr zweiter Roman. Ein Erzählungsband gibt es auch von ihr. Und sie ist Redakteurin hier im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wie ist denn diese Frage, das deutsche Parlament in die Luft sprengen, wie ist die denn an den Anfang Ihres Romans gekommen?
Ja, der Roman beginnt ja mit dem Anruf eines Aussteigers, der bei Al-Qaida raus will und beim BKA anruft und erzählt, dass er genau wisse, wann in Deutschland Anschläge verübt werden würden. Und der Roman enthält sehr viele Realien. Also diesen Aussteiger, Emra heißt er, den gab es ja wirklich. Der ist in Wuppertal aufgewachsen und sehr, sehr früh kriminell geworden. Sein Vater wollte ihn von der schiefen Bahn wegbringen und hat ihn in eine Koranschule geschickt. Das war aber genau das Falsche. Emra ist dann danach nach Waziristan in Pakistan und hat sich zum Gotteskrieger ausbilden lassen. Er hat seinen jüngeren Bruder animiert, auch ins Terrorcamp zu kommen. Und dieser jüngere Bruder wurde dann bei einem Drohnenangriff ermordet. Daraufhin rief dieser Emra beim BKA an und hat ihm erzählt, dass der Tod seines Bruders bei ihm einen Bewusstseinswandel ausgelöst hätte, dass er raus wolle aus dem Netzwerk von Al-Qaida und genaue Hinweise geben könnte, wann in Deutschland in den nächsten Wochen Anschläge geplant seien. Und er bat dann darum, seine Familie auszufliegen und ihm Lösegeld zu geben. Und ein Argument war eben auch, dass der Reichstag angegriffen werden solle. Der Satz hat aber ein Fragezeichen, der erste Satz in meinem Roman, weil man bei der Behörde dann überhaupt nicht wusste, stimmt das, kann dieser Mann, der ein Gotteskrieger ist, sozusagen auf der unteren Ebene eines Terrornetzwerkes, kann der überhaupt wissen, was geplant ist, oder spinnt er jetzt einfach, weil sein Bruder ums Leben gekommen ist? Aber das ist so der Einstieg und das ist so der Hintergrund des Romans.
Den erzählen Sie auch zum Teil in dem Roman, diesen Hintergrund, wobei der gar nicht so im Zentrum steht. Das ist sozusagen die Bedrohungskulisse, vor der dann die eigentliche Handlung sich entfaltet, und die spielt sozusagen auf der anderen Seite bei den deutschen Sicherheitsbehörden. Haben Sie sich denn da auch auf echte Menschen bezogen oder sind das dann fiktive Figuren?
Ja, da gab es so ein paar Zufälle. Ich war mal bei einer Veranstaltung im politischen Berlin und stand hinterher zufällig mit an einem Tisch mit drei Leuten aus der Terrorabwehr und die redeten über die Düsseldorfer Zelle, die ja Gott sei Dank sozusagen gestoppt werden konnte, die vor 10 Jahren Anschläge ausüben wollte und die man rechtzeitig festnehmen konnte. Und die haben aber darüber geredet, wie irrsinnig anstrengend es ist, Terrorabwehr zu machen. Und die Hauptfrage meines Romans ist ja, was macht der Terror mit denen, die verantwortlich dafür sind, dass Anschläge nicht zur Ausführung kommen? Und ich fand dann so an dem Abend diesen Stoff total interessant. Also da geht es ja um Konflikte, die nicht zu lösen sind. Das ist natürlich in der Realität ziemlich schlimm. Aber ich finde Konflikte, die nicht zu lösen sind, für einen Roman total gut.
Und die Figur, die diesen Konflikt vor allem austrägt, ihre Hauptfigur, Paul Joost ist das, ein Jurist, Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums. Der war bislang zuständig für Aussteigerprogramme für Islamisten. Jetzt steigt er auf, wird in einen Krisenstab befördert, wird plötzlich mitverantwortlich für die öffentliche Sicherheit. Diese Frage des Aufstiegs mit diesem Auftrag ist auch wichtig für den Roman. Wie würden Sie diesen Mann beschreiben, dieser Paul Joost? Was ist das für ein Typ, dieser deutsche Beamte?
Ja, der ist gar nicht so typisch beamtenmäßig. Der ist in Bonn aufgewachsen, im Bonner Bürgertum, hat sich nicht mit seinem Vater verstanden. Sein Vater akzeptiert ihn auch nicht. Sein Vater hatte andere Pläne mit ihm, wollte natürlich, dass der schon viel früher Karriere macht und nicht nach Berlin zieht. Paul Joost ist in den 90ern nach Berlin und hat erstmal hier das Leben genossen, wie das ja so viele gemacht haben. Und ist eigentlich erst oder nur Referent aus der Sicht seines Vaters. Und irgendwie steckt bei ihm dieser Stachel, dass der Vater ihn nicht akzeptiert. Und er überlegt sich dann sozusagen doch auf der Karriereleiter weiterzugehen und geht dann in diesen Krisenstab, der einberufen wird wegen der Düsseldorfer Zelle, um den Anschlag zu vermeiden. Er lebt in einer Krise, also seine Ehe ist in die Brüche gegangen. Er richtet sich gerade eine neue Wohnung im Regierungsviertel ein. Und er kommt am Anfang auch nicht ganz so gut mit der Belastung klar, die er da in diesem Krisenstab hat.
Er ist ein mehrfach verunsicherter Mann, nicht wahr? Also Sie haben es gerade erzählt über seinen Vater. Das kratzt auch an seiner Männlichkeit, oder er versucht so zu einer anderen Männlichkeit zu kommen, als der, die sein Vater ihm vorgelegt gekriegt hat. Das mit der Ehe ist auch interessant, weil er eine ostdeutsche Frau geheiratet hat und war mein Eindruck, der nicht so richtig gewachsen ist. Also diese Verunsicherung als Mann ist auch wichtig für den Blick auf diese Figur, oder?
Ja, es ist interessant, wie Sie das gelesen haben. Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Also ich fand diese Frau aus dem Osten deshalb so spannend, weil die so ein kritisches Italienbild hat. Er wollte ja unbedingt die Hochzeitsreise nach Venedig machen und sie hat das überhaupt nicht verstanden. Weil sie sagte, was ist denn das für eine olle Stadt? Sind da überall Holzwürmer? Da ist doch alles kaputt. Warum wollen diese Leute aus dem Westen immer dahin auf die Hochzeitsreise? Gut, aber das ist jetzt ein anderer Aspekt. Ja, er ist mehrfach verunsichert. Klar, er muss sich ja sein Leben neu einrichten, aber man kann auch zu seiner Gunst sagen, er hat eine sehr, sehr schwere Arbeit, weil es geht bei der Terrorabwehr darum, vor einer Tat zu ermitteln. Normalerweise ist das ja so, es geschieht ein Mord oder ein Diebstahl und man ermittelt nach einer Tat. Vor einer Tat zu ermitteln ist sehr, sehr schwer, weil man normalerweise keine Beweise hat. Man braucht aber Beweise, um festzunehmen. Und vor einer Tat zu ermitteln heißt auch, dass man Eingriffe macht in die Grundrechte. Es geht da vor allem um das Postgeheimnis, das Telefongeheimnis, die Unversehrtheit der Wohnung. Und er ist ja ein Jurist, der Jura studiert hat, eigentlich um die Grundrechte zu wahren und merkt, dass er mit seiner Position ziemlich ins Schwimmen kommt. Und sein Chef ist ja so ein Hardliner, der sagt, bei der Terrorabwehr gilt die Unschuldsvermutung nicht. Wir haben keine Zeit zu warten, jemandem etwas nachzuweisen. Wir schlagen schneller zu.
Mir fiel auch diese Diskussion wieder ein, die vor einigen Jahren geführt wurde, wo so ein Stichwort auftauchte, Sicherheit als Supergrundrecht. Ja. Das hat ja damals der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU aufgebracht. Ja, Sicherheit als Grundrecht, das Vorrang habe aus seiner Sicht vor anderen Grundrechten. Das ist ja genau dieses Problem, was Sie gerade angesprochen haben, auch für Ihre Hauptfigur. Wie verhält der sich denn jetzt, dieser Paul Joost, in dieser Frage?
Ja, erstmal ist er so bei seiner Position, dass er zögerlich ist und eben nicht so schnell abhören lässt. Er hat ja Sonderbefugnisse in der Kommission Komet. Er kann, ohne einen Richter zu befragen, abhören lassen und Wohnungen durchsuchen lassen. Ist aber erstmal ein bisschen zurückhaltend, merkt aber, dass er mit dieser Position nicht gut durchkommt, weil es gab ja dann immer wieder Hinweise vom amerikanischen Geheimdienst, dass es wirklich sehr kritisch ist in Deutschland und dass Anschläge wirklich kurz bevorstehen. Das hat ihm dann auch ein bisschen Angst gemacht und er hat sich nach und nach seinem Chef angeschlossen, der eben so der Hardliner war, der sagte, wenn sich da zwei, drei Hinweise verdichten, dann schlagen wir zu. Und ich wollte einfach auch erzählen, wie schwer das in so einer Situation ist, eine Entscheidung zu treffen. Die Düsseldorfer Zelle bestand ja im Wesentlichen aus vier jungen Männern und die ließen die erstmal beobachten von den Nachbarn. Und die Nachbarn sagten dann immer, ja, das sind ganz normale junge Männer, die hören halt gerne Musik. Wir geben denen auch schon mal den Schlüssel am Wochenende. Wir haben mit denen kein Problem. Und dann erzählen die Nachbarn irgendwann, ja, einer hätte sich die Haare gefärbt, der wollte sie blond machen, sie wurden rot. Und denkt man erstmal, ja, okay, junger Mann, probiert ein bisschen rum. Dann erzählen die, die haben Grillanzünder gekauft. Für die Nachbarn war das alles so, naja, es sind halt junge Männer. Aber wenn man im Bereich Sicherheit arbeitet, weiß man natürlich, dass in Haarfärbemitteln und auch in Grillanzündern Stoffe sind, mit denen man Bomben bauen kann. Mhm. Und so verdichteten sich die Hinweise und es war dann natürlich auch klar bei diesen vier Männern, dass man da ganz hart ins Gericht gehen muss. Aber es gab eben auch andere Hinweise und er hat auch dann Fehler gemacht, einen Journalisten die Wohnung durchsuchen lassen, der unschuldig war. Und das passierte dann eben auch und das musste er akzeptieren, dass es zu seiner Aufgabe gehört, dass man da viel falsch macht.
Jetzt erzählen Sie das ja nicht als politischen Schlüsselroman oder Thesenroman, sondern Sie führen eben, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, eigentlich zwei Krisengeschichten parallel. Diese Schwierigkeit der Entscheidung auf dieser Sicherheitsebene, lasse ich abhören, solche Fragen, und aber auch diese persönliche Beziehungskrisengeschichte dieser Hauptfigur. Verstärken sich diese beiden Krisenerzählungen gegenseitig? War das Ihre Idee für diese Struktur?
Nee, das war nicht die Idee. Die Idee war ein Satz, ich glaube, der Messier hat den damals gesagt, wir lassen uns in unserem Privatleben nicht einschränken. Also ich habe dann gedacht, ich möchte eine Figur, die sowohl diese Arbeit macht, als auch ein Privatleben hat. Und da kommt ja dann noch so eine andere Dimension hinzu. In diesen Hierarchien, diese Leute, die da arbeiten, die zeigen ja nicht viel von sich, nicht ihre Gefühle, sagen nicht, was sie denken. Das ist halt schwer, eine Figur zu machen, die eben sozusagen nur in der Behörde arbeitet. Da kann man nicht viel über eine Figur erzählen. Und deswegen war es für mich ganz klar, dass der ein Privatleben braucht, auch Freunde. Und der geht ja dann auch immer joggen in den Tiergarten und hängt seinen Gedanken nach, wenn er gerade mal Feierabend hat. Also ich wollte diese Figur sehr, sehr komplex darstellen und nicht einfach wie so ein Behörden Typ.
die Hauptfigur in dem Roman Punktlandung von Ute Christine Krupp im Waldstein Verlag ist der Roman erschienen, hat 160 Seiten. 20 € ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.